wer ist bei mir? Hansen und Paul Höppner. Und das sind Brüder.
Zwillingsbrüder sogar.
Zwillingsbrüder. Man kann es im Radio natürlich nicht genau sehen, aber online wird es irgendwann mal auch Bildmaterial geben zum Anschauen von dieser großartigen Sendung. Und ihr seid nicht gewöhnliche Brüder, Zwillingsbrüder, sondern ihr seid, also ich kenne euch von einer Reise, die ihr getan habt, ihr seid über 13.000 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren.
Ja.
Hammer. Wirklich, super Idee, habe ich auch schon oft vorher, aber mit meiner Schwester wäre das unmöglich. Da wäre schon von Berlin irgendwie nach Potsdam schwierig, aber ihr habt es gemacht. Warum eigentlich?
Naja, also tatsächlich ist einer der Beweggründe, es sind eigentlich verschiedene Gründe dafür. Es gibt immer den Grund, dass wir eigentlich ganz gerne zusammen Abenteuer erleben und ich sag mal, die steigern sich immer mehr im Laufe der Zeit. Und von den kleineren Radreisen, die wir vorher gemacht haben, sind wir dann irgendwann zu dem Extremsten gegangen, was wir bisher gemacht hatten, nämlich diese Strecke nach Shanghai zu radeln. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass wir einfach gemerkt haben, dass wir uns über diese Abenteuer besser kennenlernen irgendwie. Also so ein bisschen kann man es, glaube ich, zusammenfassen, dass man in Situationen, in denen man zu zweit einfach noch nie war, die unvorhersehbar sind, die auch überraschend sind, anstrengend sind, sich selber von einer ganz anderen Seite kennenlernt, sich selber ganz anders verhält auch und dadurch halt auch den anderen irgendwie von der anderen Seite kennenlernen kann. Und das ist ein extremer Mehrwert, glaube ich, in unserer Beziehung auch. Wir haben jahrelang nicht viel miteinander zu tun gehabt und uns so eigentlich auch wieder ein bisschen angenähert, was schön ist. Also als Zwillinge
funktioniert auf jeden Fall, ja. Und nachdem das erste Projekt dann auch ein erfolgreiches Projekt war, wir also auch wirklich es geschafft haben, hat man Blut geleckt und wir versuchen das dann so alle 2-3 Jahre mal wieder, so ein bisschen Freizeit zwischendrin. Also Freizeit ist dann der normale Job in Berlin. Tut dann auch wieder ganz gut, aber so alle 2-3 Jahre gehen wir wieder los und versuchen unsere, sagen wir mal, Beziehung wieder auf einen neuen Stand zu bringen
und ein neues Extrem zu erforschen. Genau.
Ich muss ja sagen, ich habe damals die Doku gesehen, die lief unter anderem auf 1plus und läuft auch regelmäßig immer wieder. Wenn ihr das mal seht, zwei Menschen am Rande der Verzweiflung auf Fahrrädern in allen Extremen auf dem Weg nach Shanghai unbedingt anschauen. Ein Buch gibt es dazu auch. Ihr habt euch danach aber wirklich zusammengerauft und habt gesagt, wir machen jetzt nochmal was. Und es kam wieder jetzt ein neues Buch, gerade heute in die Läden. Und zwar 2 um die Welt in 80 Tagen ohne Geld.
Richtig.
Also ich habe das ja gesehen, wie ihr nach Shanghai unterwegs wart. Was hat euch denn bitte daran gereizt, nochmal eine Reise zu machen? Weil ihr wart schon an manchen Stellen, würde man sagen, hätte man es nicht damit gerechnet, dass ihr nochmal zusammen unterwegs seid.
Ja, also es stimmt schon, dass man sich krass in die Haare kriegt, aber es ist wirklich vielleicht schon wie eine Art Sucht auch ein bisschen. Also die Welt auf eine neue Art und Weise zu bereisen, man lernt die Welt auf eine neue Art kennen und das, wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man damit irgendwie nicht mehr aufhören.
Ich glaube, oftmals ist es halt auch eigentlich so, dass es während der Reise nicht eigentlich in seltensten Fällen durchgehend Spaß macht. Ne? Also ich habe mich gerade heute mit meiner Mitbewohnerin nochmal unterhalten und die meinte, als ich zurückgekommen bin von der letzten Reise, hätte ich gesagt, boah, sowas mache ich nie wieder. Und jetzt, so ein paar Monate später, ja, ne, habe ich eigentlich schon wieder so viele schöne Erinnerungen, das Gefühl, da so unglaublich viel draus mitgenommen zu haben, dass ich eigentlich sagen würde, vielleicht jetzt nicht exakt das gleiche Projekt nochmal, aber sowas in die Richtung kommt durchaus nochmal in Frage. Weil ich glaube, so der langfristige Nutzen, nenne ich es jetzt mal, den man davon hat, der ist oft viel größer als das, was man so direkt danach im
Kopf hat. Man fühlt sich auch immer mehr wohl auf der Welt eigentlich. Also es ist so ein bisschen dieses...
Wo war denn jetzt übrigens alles bei der
Zeit? Also wir waren nicht in jedem Land, das darf man nicht missverstehen. Also einmal um die Welt haben wir eigentlich wortwörtlich genommen, horizontal einmal rum und sind dann durch Europa nach Lissabon, über Kanada, nach Japan, China, Laos, Thailand, Malaysia, Indien, Kirgisistan, Kasachstan, Russland, das Baltikum, Polen und Deutschland wieder.
Also, was war jetzt eigentlich das Schwierigste an der Reise, das alles in 80 Tagen zu schaffen oder das ohne Geld?
Das war eigentlich, also ich würde sagen, dass das ohne Geld das Schwierige war, in der Kombination mit 80 Tagen natürlich. Also wenn man ohne Geld losgeht, man hat endlos viel Zeit, dann ist es Work and Travel eigentlich. Mhm. Wenn man noch ein Zeitlimit dazu setzt, dann wird es ab dem Moment wird's spannend, weil man eigentlich dieses Battle hat zwischen, ich muss Geld verdienen, um weiterzukommen, Geld verdienen kostet aber Zeit, oder ich gehe weiter ohne Geld, bin dann dadurch aber langsamer unterwegs, weil man dann eben nicht mit dem Flugzeug fliegen kann oder mit dem Zug oder sich ein Taxi nehmen kann oder sonst was. Das heißt, das ist immer so eine Abwägung gewesen. Mhm. Deswegen spielen eigentlich beide Faktoren eine große Rolle bei der Reise.
Mhm. Und wie hat es hingehauen mit dem Geld?
eigentlich ganz gut. Also ich glaube, so die erste Strecke bis nach Vancouver im ganz im Westen von Kanada hatten wir irgendwie fast das Gefühl, dass Abenteuer, was wir uns vorgenommen hatten, gar kein Abenteuer ist, weil wir so unglaublich einfach, so reich beschenkt worden sind die ganze Zeit in Kanada und überall mitgenommen und zum Essen eingeladen. Also wir haben eigentlich ohne viel zu tun, sind wir einmal quer durch Kanada getrennt und haben jeden Tag sowohl Mitfahrgelegenheiten gekriegt, als auch noch von jedem von denen dann irgendwie Geld geschenkt bekommen.
Und ein Abendessen.
Und ein Abendessen dazu. Und also es war schon fast ein bisschen langweilig irgendwie. Ne? Also da haben wir uns Sorgen gemacht, ob das Ganze überhaupt noch ein bisschen spannender wird.
Aber das war erst der Anfang.
Es ging dann mit dem Wechsel zwischen den Kulturen, sage ich mal, von den westlichen Kulturen hin zu den fernöstlichen los, dass man erstmal einen richtigen Kulturschock hatte auch und sich erstmal dran gewöhnen musste wieder. Eigentlich fast wie ein Neuanfang war das, weil man überhaupt nicht mehr wusste, wie man jetzt auf der Straße an sein Geld kommen soll, wie man mit den Leuten redet, ob die das Projekt überhaupt spannend finden oder nicht. Und dazu kam dann absolute Hitze und Übermüdung und langsam war man auch ein bisschen ausgepowert, weil man einfach ständig auf Achse ist und immer unterwegs. Und da wurde es dann richtig anstrengend und lief auch mal eine Zeit lang etwas zäh und da war sicherlich öfters mal der Gedanke dran, auch einfach aufzugeben und dieses ganze Projekt einfach mal ja, in den Wind zu schießen, aber
das ist euer Spannungsbogen auch, ne?
Ja,
das
genau,
ist, das richtig. Irgendwann kommst du an
hast
diesen
du gemerkt,
Punkt,
wie der sich aufgebaut ja, hat?
Wo praktisch nichts mehr geht, aber ja. Dann kommt irgendwo
aber das, die das Schöne ist, dass man dann auch immer denkt, das war's jetzt mit dem Spannungsbogen, aber dann kommt danach nochmal einer, der noch spannender wird.
Was würdet ihr sagen, war bei der letzten Reise war ja Moskau ein persönliches Highlight für euch. Was ist es dieses Mal gewesen?
Ja, also das persönliche Highlight an Städten, würde ich sagen, war, glaube ich, tatsächlich gar nicht so weit weg von zu Hause, nämlich Lissabon.
Ja.
Das ist wirklich eine Stadt, in die ich mich verliebt habe da. Das ist unglaublich nette Menschen, wahnsinnig schöne Stadt. Und also die Locals, die da leben, auch einfach sowas von freundlich und nett auch zu Leuten, zu Touristen eigentlich. Mhm. Das, glaube ich, nicht zu vergleichen ist mit irgendeiner Stadt, die ich so kennengelernt habe bisher. Ansonsten würde ich sagen, ist sicherlich Neu-Delhi ein absolutes Highlight gewesen.
Aber das muss man mögen. Also es ist, ja. Es gibt die Leute, die hassen Indien, es gibt die Leute, die lieben Indien. Und ich kann ganz gut verstehen, woran es liegt, weil man muss wirklich sich auf eine andere Kultur einlassen können und damit umgehen können, glaube ich, um es zu lieben. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was bei mir zurückgeblieben ist. Ich habe auf jeden Fall in Neu-Delhi kennengelernt, was sehr arm ist und auf der anderen Seite auch sehr hilfsbereit. Aber natürlich lernt man vielleicht, wenn man da als, sagen wir mal, zahlungskräftiger Tourist unterwegs ist, Neu-Delhi auf eine andere Seite kennen. Vielleicht wird man dann auch noch mehr über den Tisch gezogen von den Einheimischen oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein krasses Pflaster.
Eine der spannendsten Städte auf jeden Fall.
Wie kam das da so an, dass ihr kein Geld habt, um zu reisen und euer Geld irgendwie besorgen musstet?
Hat man uns einfach nicht geglaubt, weil wir sind ja natürlich auch mit Kameraausrüstung rumgerannt, um das Ganze zu dokumentieren. Und wenn du dann da mit einer, was weiß ich, Panasonic-Kamera stehst und dich selber filmst und dann behauptest, du hast kein Geld, dann sind die Leute da etwas skeptisch aus verständlichen Gründen.
Ja.
Witzigerweise war es dann so, dass wir eigentlich in Neu-Delhi schon fast aufgeben wollten, aus moralischen Zweifeln, weil wir gemerkt haben, dass es nicht korrekt ist, die bettelnden Leute, die arme Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm abzuweisen und zu sagen, nee, sorry, wir haben kein Geld. Obwohl es eigentlich gar nicht stimmt. Wir haben ja, wenn wir zu Hause sind, hätten wir rein theoretisch das Geld, um diesen Leuten wenigstens ein bisschen zu helfen. Und da haben wir dann die moralischen Zweifel gehabt, ist es richtig, hier in Indien auf der Straße zu versuchen, Geld zu verdienen und eigentlich den Leuten nicht zu helfen, obwohl man ihnen helfen könnte. Zum Glück haben wir dann in Indien jemanden getroffen, der uns wirklich diese Flausen wieder aus dem Kopf getrieben hat und gesagt hat, ihr seid jetzt all den Leuten, die euch geholfen haben, schuldig, weiterzumachen. Macht bitte weiter, weil ihr zeigt damit der Welt eventuell ein bisschen, dass das Ganze funktioniert und dass es eine hilfsbereite Welt ist, in der wir leben. Mhm. Und deswegen haben wir dann im Endeffekt auch weitergemacht und uns aber auch fest vorgenommen, das alles wieder zurückzugeben, sobald wir zurück sind. Also dann eben auch wirklich Gegenleistungen zu bringen für die ganzen Hilfsleistungen, die wir bekommen haben.
Ja, ihr seid du hast gerade schon angesprochen, die ganze Zeit mit der Kamera unterwegs. Gewöhnt man sich da dran, oder nervt es irgendwann mal? Und dass man auch die ganze Zeit kommentieren muss? Ist ja sehr unnatürlich eigentlich. Man könnte es einfach nur erleben.
Also es ist tatsächlich so, dass es oft auch nervt, aber andererseits auch so, dass man sich da unglaublich dran gewöhnt. Also ich bin immer wieder überrascht. Wir haben insgesamt 400 Stunden Filmmaterial produziert in knapp 100 Tagen.
Oder ungefähr 20 Spielfilme.
Und das haben wir auch alles gesichtet jetzt. Und wir haben wirklich alles dokumentiert, was irgendwie unterwegs passiert ist. Und ich bin einerseits froh darüber, weil wir dadurch auch wirklich Szenen festgehalten haben, die einfach für das Erzählen von dieser Geschichte total wichtig sind und wo man eigentlich sonst nicht drauf kommen würde. Also so, man sitzt im Krankenwagen mit dem Bruder und der hat irgendwie 40 Grad Fieber und du denkst noch dran, die Kamera rauszuholen. So, da kommt man sich schon fast ein bisschen krank vor, wenn man so.
Ich glaube, das ist schon fast ins Unterbewusstsein übergegangen.
Genau, das ist wie so ein Reflex eigentlich. Du hast die Kamera griffbereit und dann wird die halt einfach ausgepackt. Und ja, so ein bisschen doof kommt man sich dabei oft tatsächlich auch vor. Also gerade am Anfang der Reise, wenn du überall mit dieser Kamera rumrennst und dich selber filmst, da denken die Leute auch so, was macht der da eigentlich? Kann ja nicht mal Lissabon filmen, ist doch viel spannender.
Ja, wenn du geborener YouTuber wärst, dann wäre das auch schon ganz normal für dich wahrscheinlich. Ja, von stimmt. Anfang an.
Aber aus der Generation bin ich noch nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber ich finde es immer auch interessant, die Leute zu beobachten, wenn sie sich selber bei so einer großen Gala oder so filmen. Es ist immer wieder ein bisschen herrlich.
Ich habe mir schwer getan, den riesen Selfie-Stick, den du dabei hast.
Richtig schön, richtig schön. Aber die Bilder sind natürlich toll, ist klar. Jetzt habt ihr ein Buch geschrieben, das kommt heute raus. Wie habt ihr das dann eigentlich gemacht? Im Nachhinein nochmal alle Videos angeschaut oder schon während der Fahrt Notizen für das Buch gemacht oder wie war das?
Wir haben eigentlich einen regelmäßigen Blog geschrieben, auch während wir auf der Fahrt waren. Der war allerdings nicht für alle Leute zugänglich, sondern nur für Bekannte und Familie. Und damit eigentlich so eine Art Gedankenstütze kreiert, um später einen Film draus zu machen und auch ein Buch zu schreiben. Das Buch haben wir dann auch in Zusammenarbeit mit Marie-Sophie Müller geschrieben. Das ist eine gute Freundin von uns, die eigentlich, sagen wir mal, das Ausformulieren und das Schreiben des Buches übernommen hat und aus unserem Blogpost eben sich die Informationen nimmt und daraus dann ein Buch macht, was in einem lesbaren Stil ist, weil sowohl Paul als auch ich sind, glaube ich, beide keine sehr guten Schreiber. Man kann es sich vielleicht schon antun, aber es ist auf jeden Fall eine...
Der Feinschliff macht es schon sehr viel besser, muss ich sagen.
Ausschmückend. Ihr finanziert eure Reisen ja auch über Crowdfunding, Sponsoren. Ihr habt eine richtig ausgebaute Homepage, leitet Workshops, haltet Vorträge. Ist es dann so, dass wenn ihr dann hier seid, dass euch das Fernweh gleich wieder packt in eurem Büro? Plant ihr jetzt zum Beispiel schon wieder die nächste Reise?
Also ich glaube, wirklich planen würde ich das nicht nennen. Wir haben tatsächlich eine Liste, eine gemeinsame To-Do-Liste angelegt, in der unglaublich viele Ideen niedergeschrieben werden. Also wo irgendwie jeden Tag habe ich das Gefühl, irgendwas dazukommt. Aber davon wird natürlich niemals alles umgesetzt. Und es wird wahrscheinlich, wird noch nicht mal klar, wann das nächste Projekt gemacht wird. Aber ich glaube auch, dass ich rein zeitlich das mir jetzt erstmal nicht leisten kann, also weil ich jetzt auch mal ein bisschen zu Hause sein will, Fuß fassen will und nicht immer um die Welt kurven. Also das Wichtige für mich ist dabei halt auch, wenn man so auf so eine Reise geht, dass man irgendwie eine Basis hat zu Hause, die irgendwie auch solide ist. Sonst macht es halt auch irgendwie keinen Spaß, in Neu-Delhi auf der Straße zu sitzen, wenn man nicht weiß, dass man irgendwohin zurückkommen kann.
Genau.
Und deswegen muss da immer zwangsläufig ein bisschen Zeit zwischenliegen zwischen den Projekten. Aber rumspinnen tun wir auf jeden Fall schon wieder. Also
es ist auch immer ein bisschen abhängig davon natürlich, in welcher Situation man sich befindet. Also zum Beispiel auf der ersten Reise waren wir noch komplett frei, sage ich jetzt mal. Da hatten auch beide keine Freundin. Bei der zweiten Reise hast du dann eine Freundin. Dann kannst du auch nicht mehr so lang unterwegs sein. Dann kommt vielleicht irgendwann mal noch ein Pflegefall in der Familie oder irgendwas dazu. Man weiß nicht, was passiert. Insofern ist es natürlich gut, das so lange zu machen, solange man es kann. Aber also es gibt auch andere Prioritäten im Leben als, sage ich jetzt mal, egoistisch um die Welt zu reisen und alle anderen zurückzulassen. Manchmal muss man dann schon auch für andere Leute da sein.
Die Umstände müssen auch stimmen, also die Rahmenbedingungen. Ja,
genau. Die Rahmenbedingungen sind ganz wichtig.
Aber ihr habt abschließend ja schon viele Länder jetzt kennengelernt. Seit den letzten Landtagswahlen denken ja viele ans Auswandern nach. Welches Land würdet ihr empfehlen?
Oh, es gibt tatsächlich viele, die ich gerne mal ausprobieren würde. Also
wo würdest du hin auswandern, Paul?
Ich würde, glaube ich, tatsächlich Kanada mal probieren oder vielleicht auch, mal ganz kurz überlegen. Mhm. Also was ich auch tatsächlich spannend fände, wäre, glaube ich, Alaska, also USA. Okay. Das fände ich auch noch spannend.
Ja. Hansen, du auch?
Also ich fände Japan sehr interessant. Da waren wir leider nur sehr kurz, aber Japan ist auf jeden Fall ein mystisches Land immer noch. Es sind echt tolle Menschen, die wir da getroffen haben. Alle anderen Länder, also sowas wie Kirgisistan, da sind die Menschen extrem freundlich und hilfsbereit, aber ich weiß nicht so genau, ob ich da wirklich wohnen könnte. Also das ist mehr so eine Sache, wo man mal für ein paar Monate hin auswandern kann, bis dann wieder die politische Situation sich geändert hat, vielleicht.
Ja. Und oder auf die dunkle Seite des Mondes, in diesem Sinne. Ich sag mal, herzlichen Dank, schön, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Ihr seid ja jetzt noch auf der Buchmesse ein bisschen unterwegs.
Ja.
Toi, toi, toi mit eurem Buch und Fahrrad... Mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai oder in 80 Tagen ohne Geld um die Welt. Wir sind gespannt, was noch so alles kommt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Gerne. Auch.
Danke auch.